Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen weitermachen in dieser kleinen Serie über die dreifache Engelsbotschaft. Dazu mit mir wieder im Studio der Raimund Fuchs. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke dir, dass du dir wieder die Zeit nimmst für uns. Wir hatten ja schon ganz spannende Vorträge jetzt mit dir, also schon spannende Sendungen gehabt. Und wir wollen heute in die zweite Engelsbotschaft eintauchen. Also die erste hatten wir in der letzten Sendung und wir möchten jetzt über die zweite sprechen. Die zweite Engelsbotschaft ist eine ganz kurze, aber wir gucken mal kurz rein. In der zweiten Engelsbotschaft, dort lesen wir in Offenbarung 14, Vers 8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Nun, beim letzten Mal sprachen wir über den ersten Teil, da hast du vier große Dinge uns gezeigt, die wir da drin sehen. Und du hast es ja auf diese besondere evangelistische Art und Weise erklärt. Also nicht so, wie wir das schon kennen, bei Eisberg voraus schon irgendwann mal drüber gesprochen, was sind denn diese prophetischen Auslegungen, sondern du hast einen evangelistischen Ansatz, den ich halt so spannend finde, dass ich dankbar bin, dass du das hier mit uns teilst. Es ist sehr interessant, das zu studieren und das so zu lernen. Ja. Nun, wenn wir uns als zweite Engelsbotschaft angucken, was wir jetzt machen werden, dann, und wir wollen über Babylon sprechen. Babylon kennen wir natürlich irgendwie prophetisch, würden wir sagen, das ist so die Verwirrung in der Religion, in den Kirchen, das Papsttum und was da so mit zugehört, das Babylon. Aber da steckt noch viel mehr hinter. Also über Babylon kommt sehr viel Leid auch in die Welt hinein. Und da vielleicht mal die Frage, woher kommt denn das viele Leid in der Welt eigentlich?
Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die die Menschen immer wieder bewegt. Auf der einen Seite gibt es selbstverschuldetes Leid. Wenn ich zum Beispiel Zigaretten rauche, darf ich mich nicht wundern, dass ich dann eventuell auch einmal einen Lungenkrebs bekommen kann oder andere Krebsarten. Wenn ich an das Leid denke, gibt es auch fremdverschuldetes Leid. Das heißt also, wenn jemand nicht aufpasst und mit alkoholisiert Auto fährt und mir dann reinfährt und mir Leid zufügt, da kann ich nichts dazu tun, das ist fremdverschuldetes Leid. Mhm. Und dann gibt es auch, wie wir schon ein bisschen gesagt haben, gewisses Leid, das uns, ja, man spricht von Schicksalsschlägen, die da kommen. Da bist du halt am falschen Ort zur falschen Zeit. Mhm. Oder zur richtigen Zeit am falschen Ort oder wie auch immer, wo dir etwas passiert, wo du dann die Frage stellst, warum. Und wir haben in einer Botschaft, besonders wenn es um die erste Engelsbotschaft geht, in meiner Predigt, die ich da gehalten habe, den Hiob ein bisschen betrachtet. Und da sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich nicht die Frage stellen dürfen, warum. Weil wir nicht drauf kommen werden, warum. Mhm. Sondern wir sollten eher die Frage stellen, wozu, was soll ich daraus lernen? Denn wir wissen, dass Gott nur gut ist und er lässt nur etwas zu in unserem Leben, was gut ist. Und der Hiob hat ein falsches Gottesbild gehabt. Und die Freunde auch. Und die haben ihn da fertig gemacht. Du musst irgendeine Sünde begangen haben, gell? Damit du so viel Leid hast. Nein, es gibt auch Dinge, die Gott zulässt in unserem Leben, wo wir dann sagen dürfen, aha, am Ende, da komme ich noch intimer heraus mit Gott als vorher. Man nennt das in der Ehe, bei den ganzen Intimatmosphären oder Intimstufen, die man auch erlebt als Ehepaar, kennt man auch dieses Krisenintimitätselement, dieses Leid, gemeinsam Leid teilen, was dann plötzlich Freude wird. Oder wenn man gemeinsam durch eine Krise durchgegangen ist, dass man nachher, wenn man sie bestanden hat miteinander, noch intimer zusammengeschweißt wird als vorher.
Interessant, ja. Erinnert mich so ein bisschen auch an den Vers, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten.
Genau.
Das ist Römer 8. Ne?
Genau, so ist es, ja. Mhm.
Ja. Das, also genau, so Leid sehen wir ganz, ganz viel in der Welt. Das ist schon ein paar Dinge genannt, wo das Leid herkommt, wie es entsteht, also was das sein kann. Jetzt der Ursprung des Leides, wenn wir also ganz an den Anfang gehen, wir wissen ja, uns Menschen hat es getroffen, als wir irgendwann im Garten Eden uns getrennt haben von Gott und uns unter die Herrschaft des Teufels begeben haben. Seitdem kam es ja über uns. Und wenn ich jetzt also ganz an den Anfang zurückgehe, also ich gehe noch weiter, dann müssen wir irgendwann sehen, im Himmel fing so ein Konflikt mal an. Da wurde Leid ausgelöst, hat sich dann über Eden irgendwie auf unsere Erde verbreitet. Und seitdem passieren uns solche Dinge, über die wir eigentlich nicht glücklich sind. Aber du sagst ja, Gott nutzt die manchmal. Er nutzt das Leid, um uns zu prägen, um uns zu helfen.
Ja, es ist die Ursache auch in gewisser Weise oder die Folge der Sünde, nicht? Im Prinzip, wie du sagst. Nicht? Also es ist schon so, dass wir uns viel Leid hätten ersparen können, wenn wir damals den Willen Gottes getan hätten durch Adam und Eva. Mhm. Auf alle Fälle, ja.
Ja. Ist heute im Leben ja auch so. Ne? Ganz oft gucken wir zurück und sagen, hätte ich mal auf Gott gehört, hätte ich seinem Wort, hätte ich seinen Worten mehr gefolgt, dann wäre mir dieses Leid erspart geblieben.
Ja.
Mhm. Es ist so, dass dieses Leid, das wir hier sehen, das hat sich jetzt auf der Erde verbreitet, die Sünde hat sich ausgebreitet, ist in den Herzen der Menschen drin und wir sehen, was passiert mit Menschen, die Sünde im Herzen tragen. Also wir kennen es aus unserem eigenen Leben. Wenn da Sünde drin ist, wie wir reagieren, wie wir sind, wie sich unser Wesen verändert. Das ist natürlich die Frage, kann das Evangelium uns davon freimachen? Wir hatten darüber schon gesprochen. Also war das der Grund, dass das Evangelium gekommen ist in die Welt? Also war das der Grund, das Leid?
Das ist ein Aspekt des Evangeliums auf alle Fälle, denn er wollte ja nicht, dass wir Menschen in diese Gefangenschaft und in diese Situation des Leides kommen, in dieses Problem, sondern er möchte uns befreien und man nennt ja Errettung auch Erlösung. Und somit ist Jesu kommen und auch die ganze Situation des Erlösungsplanes eigentlich mit diesem Gedanken verbunden. Deshalb hat Jesus auch zum Beispiel viel Leid wieder gut gemacht und ist dem Leid begegnet. Er hat Kranke geheilt, gesund gemacht. Mhm. Es ist ja interessant, dass wenn man das Bild Gottes, was wir im ersten Engel besprochen haben, noch einmal vor uns haben, die drei Seiten Gottes. Freiheit, Ordnung und Liebe. Ja? Sind ja eigentlich gedacht gewesen, dass wir auch in dieser Freiheit, Ordnung und Liebe leben.
Mhm.
Aber durch die Sünde hat sich dieses Dreieck auf den Kopf gestellt. Was passiert jetzt, wenn man das Gegenteil von Freiheit betrachtet? Wo sind wir dann?
Gefangenschaft.
In der Gefangenschaft, genau. Bindung.
Mhm.
Was ist das Gegenteil von Ordnung?
Chaos vielleicht?
Unordnung. Chaos, Unordnung, ganz richtig. Und das Gegenteil von Liebe?
Hass.
Hass oder Lieblosigkeit.
Mhm.
Und das ist jetzt unsere Situation, in der wir eigentlich leben jetzt. Und wenn man die Frage stellt, woher kommt das Ganze? Und daher kommt ja auch das Leid durch die Bindungen, die man hat, durch das Chaos, in dem man lebt und am Ende auch durch die Lieblosigkeit, die das Leid auch hervorruft in vielen Dingen, ob es in der Ehe ist und Beziehung und so weiter, muss man verstehen, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat und durch die Trennung von Gott hat sich also sein Wesen, Freiheit, Ordnung und Liebe, ins Gegenteil verkehrt. Nämlich in Bindung, in Zerschlagenheit, Unordnung, Chaos und in letztlich auch in Lieblosigkeit und Hass. Und da sind wir in dieser Situation. Die Bibel nennt das auch Finsternis.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was auch jeder, also was wir erlebt haben, was wir auch sehen in der Welt, was auch, glaube ich, jeder Zuschauer in der Welt erlebt. Also genau diese Dinge. Wir sehen Chaos in der Welt, wir sehen Lieblosigkeit in der Welt, ja, wir sehen halt dieses Gefangensein in Dingen, Abhängigkeit von Dingen.
Und da kann man eigentlich jetzt Jesus verstehen, wie er am Anfang seines Wirkens in die Gemeinde geht. Im Lukas-Evangelium, im vierten Kapitel, finden wir das. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie das alles zusammenhängt. Als Jesus am Anfang seines Wirkens in den Gottesdienst geht, er geht, Lukas Kapitel 4, Vers 16, nach seiner Gewohnheit am Sabbat in den Gottesdienst, in die Synagoge, und er kriegt ein Buch, nämlich das Buch Jesaja, gereicht. Und dann fängt er an, diese Schriftstelle zu lesen in Jesaja 61, Vers 1 und 2. Und dann sagt er, der Geist des Herrn ist bei mir, warum er mich gesalbt hat, nämlich zu verkündigen das Evangelium. Und jetzt erklärt er, was das Evangelium ist. Er verkündigt den armen Menschen das Evangelium. Und zwar, Achtung, den Gefangenen, dass sie los sein sollen. den Blinden, dass sie sehend werden sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und wenn wir das genau betrachten, dann werden wir eines erkennen. Sein Auftrag war es eben, die armen Menschen zu befreien. Und wir sind eben in dieser armen Situation, nämlich A, gefangen zu sein, B, blind zu sein und C, zerschlagen zu sein. Und da meint er jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt die Gefangenen hernimmt, da meint er jetzt nicht nur die, die in den Gitterstäben der Gefängnisse stehen, sondern da meint er Menschen, die gefangen sind in Süchten, in Bedürfnissen, die sie nicht frei werden, in eigenen Gedanken. Wir haben ja so viele Probleme mit uns selber oft.
Sorgen oft, ne? Menschen ja? hängen Sorgen fest.
Im Egoismus, da gibt es ja so viele Gefangenschaften, zum Beispiel auch, was werden die anderen sagen, und ich möchte jedem recht tun, das geht ja alles nicht, das sind ja alles Gefangenschaften. Mhm. Und die größte Gefangenschaft ist die, in Zeit und Raum gefangen zu sein. Das heißt, jetzt sitze ich da, ich kann nicht gleichzeitig bei meiner Sissi, bei meiner Frau zu Hause sein, und ich brauche eine gewisse Zeit, um die Distanz zu überbrücken. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue, merke ich, wie die Zeit vergeht. Und am Ende steht man am Grab und dann merkt man, wir sind gefangen in Zeit und Raum. Mhm. Das ist eine große Gefangenschaft. Ja. Das heißt also, er kommt jetzt, und das ist jetzt das Evangelium. Und was heißt Evangelium, haben wir gesagt?
Gute Nachricht vom Sieg.
Vom Sieg über diese Sünde, über diese Folgen der Sünde, über diese Katastrophen, nämlich die Gefangenschaft. Mhm. Und das werden wir jetzt noch genauer kennenlernen, wenn wir dann Babylon besprechen. Und zweitens über die Blindheit. Ja, da meint er nicht nur die, die einen gelben Streifen haben und drei schwarze Punkte, sondern er meint auch die, man kann vor Hass blind sein. Mhm. Wir haben gesagt, die Liebe erkehrt sich in den Hass um, macht blind. Und falsch verstandene Liebe, wie zum Beispiel die ganze Erotik und so weiter, diese falsch verstandene Liebe, die dann auch blind macht. Und dann vor lauter Verliebtsein geht man in eine Beziehung hinein, ohne dass man wirklich nachgedacht hat, wer da wirklich jetzt mein Partner wird. Und jetzt ruft er in diese Blindheit hinein, ihr dürft wieder sehend werden. Und dann haben wir gesagt, was uns noch verändert ist, also die Ordnung wird zu Chaos, hast du gesagt. Mhm. Nicht? Und das ist so, wie wenn du ein Glas am Boden zerbrichst. Das sind lauter kleine Stücke, lauter Einzelteile. Und so fühlen sich viele Menschen zerschlagen. Mhm. Wenn du mit ihnen zusammenkommst, wirst du merken, sie sind auf der einen Seite gefangen in ihren Süchten und ihren Nöten, auf der anderen Seite sie sind blind vor Hass und Eifersucht und so weiter. Und auf der anderen Seite fühlen sie sich zerschlagen wie ein Glas, das zerbrochen ist. Und ihr Leben ist lauter kleine Teile und sie haben das Problem, dass sie die Teile nicht nummeriert haben. Jetzt wissen sie nicht mehr, wie es zusammengesetzt gehört. Mhm. Und jetzt kommt das Evangelium, das wir ihnen bringen dürfen, nämlich, es kommt wieder Ordnung herein. Den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen.
Interessant, dieser Kontrast, ne? Die Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen.
Ja.
Es ist interessant, dass diese Freiheit... Diese Ordnung irgendwie gleichsetzt hier.
Dass die Freiheit und auch der Friede dann wieder mit der Ordnung zusammenhängt. Das ist ganz wichtig. Ja?
Das ist wirklich interessant, ja. Also das Evangelium kommt nun, um die Menschen frei zu machen von der Sünde, von dem, was sie von Gott trennt, von dem, was sie gefangen nimmt, was sie zerschlägt, was sie, ja, sag mal, entmenschlicht, also nicht mehr so, wie der Mensch mal war, sondern jetzt von der Sünde geprägt, dem Teufel ähnlich werden. Das Evangelium kam jetzt, um sie aus der Gefangenschaft des Teufels rauszuholen und sie wieder frei zu machen. Diese Sünde im Herzen hat das ja verursacht. Also die Sünde, die der Teufel da irgendwie hineingekriegt hat, verursacht das in uns, dass wir uns scheinbar dahin entwickeln, wo wir nicht hinwollen. Anstatt Christusähnlicher zu werden, treibt uns unser natürliches Ich scheinbar immer tiefer in die Sünde, immer tiefer in das verkehrte Bild von Gott. Also es verdreht uns. Was ist das eigentlich, diese Sünde? Also wo kommt die her? Was macht die? Warum ist die so gefährlich? Also was kann die?
Naja, zum einen muss man verstehen, dass man die Frage einmal stellen muss, was ist überhaupt Sünde? Denn wenn du mit Leuten zusammenkommst und ihnen sagst, was du machst, ist Sünde, der wird deshalb nicht zusammenbrechen und sagen, ich habe jetzt gesündigt. Sondern, naja, das siehst du so, ich sehe es anders. Nicht? Das ist ja die Frage, was ist Sünde? Nur weil du sagst, das ist schlecht, das ist Sünde, soll ich es nicht machen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Botschaft in drei Stufen den Leuten weiterbringen. Denn die erste Stufe, der erste Engel, erklärt uns das rechte Gottesbild. Wie Gott ist, in seiner gewaltigen Herrlichkeit und Heiligkeit und Einzigartigkeit. Und wenn man diesen herrlichen Gott und die Reinheit erkennt und den Menschen groß macht, dann werden sie sich selber als sündig erkennen. Mhm. Und dann werden sie selber erkennen, dass wir eigentlich in einem Zustand sind, in dem wir gar nicht, wie soll ich sagen, hinein wollten eigentlich. Und viele haben mir gesagt, Herr Fuchs, ich habe gar nichts dazu getan, dass ich da in so einem katastrophischen Zustand bin. Das habe ich von Adam her übernommen gekriegt. Mhm. Ja, sage ich, du hast eh nichts dazu getan. Da bist du nicht der, hast du nichts dazu getan. Und genauso wenig kannst du auch etwas dazu tun, um befreit zu werden. Das heißt, es ist auch ein Geschenk. Das ist das Schöne daran. Ne? Das heißt also, wir müssen eines schon verstehen, dass wir von Natur aus in dieser Situation drinnen sind. Der David sagt es dann mal, von Kindheit an bin ich in die Sünde hineingeboren worden, in diese Gefangenschaft. Denn wenn ich im Gefängnis ein Kind kriege, dann ist das auch im Gefängnis. Ne? Und jetzt geht es also darum, dass wir verstehen müssen, Sünde können wir nur erkennen als Sünde, wenn wir den reinen Gott zuerst einmal erkannt haben. Mhm. Denn wer Gott erkennt, wird sich selber erkennen. Mhm. Gottes Erkenntnis führt zu Selbsterkenntnis. Dieses Gnotis se auton, erkenne dich selbst. Das geht nur in dem Sinne, dass du den Schöpfer kennenlernst. Und deshalb muss man mit dem Schöpfer beginnen.
Weil du sonst keine Vorlage hast.
Ne, also, genau.
Was du ist weißt dann Sünde? Wie soll ich denn sein?
Ja. Genau. Denn Sünde ist jetzt Trennung von Gott. Mhm. Das heißt also, man kann das so vergleichen, nicht? Da hast du eine Kerze, wenn du dich von der Kerze entfernst, dann wirst du finster. Und wenn ich von Gott weggehe, dann werde ich gottlos. Mhm. Gott ist die Liebe. Wenn ich von der Liebe weggehe, werde ich lieblos. Ja? Mhm. Gott ist die Freiheit. Wenn ich von der Freiheit weggehe, komme ich in die Gefangenschaft. Mhm. Gott ist die Ordnung. Wenn ich von der Ordnung weggehe, kommt das Chaos. Ja. Das ist einfach die Folge, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat und den ersten Engel weggelegt hat und gesagt hat, es gibt keinen Gott. Und jetzt kommt dieses Katastrophische, nämlich ich mache, was ich will. Mhm. Und ich spreche oft davon, dass die Menschen wie Schlüsselkinder sind. Weißt du, was Schlüsselkinder sind?
Kinder, die von ihren Eltern ein Haus für Schlüssel bekommen haben.
Genau, die haben dann Schlüssel um den Hals hängen. Sie haben zwar Eltern, aber die sind nicht zu Hause.
Ja, genau.
Das heißt, der kommt nach Hause von der Schule, muss selber aufsperren, muss selber kochen, muss selber Hausaufgaben machen, muss sich selber organisieren. Manche sagen, was super, da kann ich machen, was ich will. Hm. Ja, aber du bist arm dran, du musst alles selber machen. Hm. Ja? Und so muss man sagen, sind die Menschen, die von Gott weggehen, wie Kinder ohne Vater. Sie haben sich vom Vater getrennt. Jetzt gilt das Faustrecht. Kinder ohne Vater, die müssen sich durchsetzen. Und dann kommt eben der Krieg und dann kommt das Leid und dann kommen die ganzen Schwierigkeiten. Mhm.
Das ist interessant, das sehen wir sogar, ne? Wenn wir kleine Kinder miteinander spielen lassen, dann sehen wir, das führt irgendwie zum Streit nachher.
Ja.
Wenn da keiner ist, der auf sie aufpasst, der sie zur Ordnung ruft.
Genau. Und das beginnt ja dann auch letztlich mit dem Sandkastenspiel. Denn wenn das so ist, dass du mir jetzt meinen Sandkuchen zerstört hast, dann haue ich dir die ganze Schaufel auf den Kopf. Ja? Also dann kommt dieses wie du mir, so mehr ich dir. Das ist das Prinzip eigentlich. Ne? Und das ist Sünde. Gerechtigkeit wäre ja wie du mir, so ich dir. Das wäre gerecht. Aber das kriegen wir nicht zusammen.
Ja, und man sieht es sogar schon bei den Kindern, oder? Wenn ich nehme dir da dein Förmchen weg.
Ja.
Im Erwachsenenalter, da nehmen wir auch irgendwelche größeren
Kapitalanlagen weg. Das, was heute passiert, ist nichts anderes als ein größeres Sandkastenspiel, die Kriege und so weiter. Nicht? Wie du mir, so mehr ich dir. Also wenn du eine Rakete schießt, schieße ich 20 Raketen.
Mhm. Und es ist eigentlich Folge von der Sünde im Herzen. Also die macht es im Herzen.
Genau.
Weil sie dich selbst über den anderen erhebt. Sie sagt, du bist viel wertvoller. Wenn er dir was tut, tu ihm das dreimal zurück.
Genau. Ja. Und das ist das Problem von der Sünde eigentlich. Und dadurch, dass wir es mehr machen, ist das eine Spirale, die sich aufschaukelt. Nicht? Weil wenn du mir auf die Zehen steigst, steige ich dir zweimal so viel drauf, damit du weißt, was du mir getan hast. Aber du sagst dann, das ist ungerecht. Na, so bin ich wieder nicht draufgestiegen. Und dann wirst du noch einmal etwa was dazugeben. Mhm. Und so geht das eigentlich immer, schaukelt sich das auf.
Mhm. Und das Gefährliche an der Sünde ist ja auch, sie ist ansteckend. Also wenn sie erstmal im Herzen ist, dann sorge ich dafür, dass die um mich herum auch davon was abhaben. Also man verteilt sie.
Ja, ja.
Das ist wirklich wie eine Seuche, diese Sünde.
Ja.
Sie fängt irgendwo an und man lebt es aus. Man provoziert andere dazu, dass sie mitmachen. Wenn sie erstmal mitgemacht haben, sind sie plötzlich süchtig danach. Plötzlich wächst die Sünde in ihnen, gedeiht dort.
Genau.
Das ist eine Katastrophe, was die Sünde angerichtet hat. Und wir werden sie auch nicht los aus eigener Kraft.
Nie und nimmer. Warum? Weil das eine Gefangenschaft ist. Mhm. Eine Gefangenschaft. Und die wird mit Babylon wunderbar symbolisiert.
Genau, da sind wir bei der zweiten Engelsbotschaft, dieses Babylon. Wenn wir über Babylon sprechen, also ich meine, Babylon ist eine uralte Stadt, sind heute Ruinen. Was verbirgt sich dahinter? Also was steckt hinter dieser Bezeichnung Babylon? Also der zweite Engel sagt ja, gefallen ist Babylon.
Ja.
Ich meine, wir würden ja sagen, das ist keine Neuigkeit, dass Babylon gefallen ist.
Da müssen wir jetzt einmal ein bisschen weiter ausholen und müssen uns die Frage stellen, das erste Mal, wo Babylon oder eigentlich Babel vorkommt, ist ja beim Turmbau zu Babel. Mhm. Und ich möchte gerne, dass wir als gute Missionare, als Verkündiger des Evangeliums, den Geist Babylons verstehen. Mhm. Ja? Den Geist Babylons verstehen, denn dann werden wir auch die Erlösung richtig verstehen. Schauen wir uns den Geist Babylons einmal ein bisschen an. Im 1. Mose 11 haben wir diesen Turmbau zu Babel. Und da kommt das erste Mal so der Geist Babylons für uns greifbar vor. Und da finden wir eben, dass Leute im Kapitel 11 im 1. Buch Mose einerlei Sprache hatte die Welt und sie zogen nach Osten und fanden eine Ebene im Lande Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel und ein Stein Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Ich habe das Wort Babel als Akronym genommen, B-A-B-E-L, ja? Und will damit den Geist Babylons uns deutlich machen. Das erste B steht für Bedeutsamkeit. Warum machen sie einen Turm bis an den Himmel? Der Mensch möchte bedeutsam sein. Man nennt das auch Menschenvergottung. Mhm. Die Menschen wollen Götter sein. Das ist Religion in gewisser Weise, weil die Götter da oben, Projektion des Menschen nach oben, das, was die Götter da oben, sie machen nur größere Probleme wie die Menschen auf Erde. Sie projizieren ihr Leben auf den Himmel hinauf. Aber sie wollen auch Götter sein.
Mhm. Man möchte über den anderen stehen.
Über den anderen stehen.
Das war ja auch beim Teufel so. Ich war als Sünde, ich meine, er war ein vollkommenes Wesen. Als Sünde in sein Herz kam, wollte er plötzlich über die
genau.
Engel sein.
Du wirst merken, dass dieses B-A-B-E-L zuerst einmal bei Luzifer im Herzen angefangen hat. Mhm. Aber wir wollen es durch den Turmbau zu Babel mal festmachen. Mhm. Bedeutsamkeit, Menschenvergottung, das heißt, das Geschöpf möchte Gott sein.
Mhm.
Ja? Und das siehst du heute, und darum möchte ich den Geist Babylons deutlich machen, weil ich selber oft merke, dass mein Herz diesen Geist auch hat. Hm. Weißt du, wenn ich zu Hause die Füße auf den Tisch legen werde und sage, was gibt es zum Abendessen heute? Oder das, was ich sage, geschieht und ich habe immer recht, dann ist das dasselbe.
Hm.
Ja? Das heißt also, dieses egozentrische Element des Menschen, ich lasse mich sozusagen verehren wie Gott. Das A findest du auch in diesem Geschichte. Sie bauten einen Turm, warum bis an den Himmel? weil sie sich sagten, was ist, wenn Gott die Welt noch einmal mit Wasser vernichtet, dann machen wir so einen hohen Turm, dass wir uns selbst erlösen können. Mhm. Also A steht für Autonomie. Und das ist Sünde.
Unabhängigkeit.
Autonomie. Mhm. Unabhängigkeit. Mhm. Diese Selbsterlösungstheorie, die jeder im Herzen hat. Ich schaffe das schon. Mhm. Hilf dir selbst. Ja, dann brauchst du Gott nicht mehr. Mhm. Dann hilft dir Gott.
Ja.
Also dieses Selbsterlösungsprinzip, das hast du in allen Religionen drinnen und letztlich auch in jedem Herzen. Also ich schaffe das schon. Mhm. Ich kriege das schon hin. Aufhören zum Rauchen, das kriege ich schon hin, das schaffe ich schon. Oder Alkohol, den kriegen wir schon hin. Und in Wirklichkeit kriegen wir nichts hin. Mhm. Autonomie heißt also, der Mensch hat sich von Gott getrennt und er möchte selbst sich erlösen. Das geht nicht. Der Münchhausen hat es gekonnt. Der Münchhausen, der ist in den Sumpf gefallen und dann hat er gesagt, ich habe mich an den eigenen Haaren herausgezogen. Ja, das habe ich probiert. Siehst du, was herauskommt? Es geht nicht. Selbsterlösung ist unmöglich. Mhm. So, BA. Jetzt kommt das nächste B, Bestätigung.
Also Bedeutsamkeit, Autonomie, Bestätigung.
Warum haben sie einen Turm gebaut? Damit wir uns einen Namen machen. Schau, das habe ich gemacht. Ja? Dieser Ruhm und Ehrsucht, das ist der Geist Babylons.
Das ist heute ein Problem in der Welt, oder? Also wenn du dir anschaust, im Internet, die Leute wollen alle, dass du ihnen sagst, wie gut sie sind, dass du sie bewertest, gib mir einen Punkt, gib mir ein Sternchen, gib mir ein Like.
Das ist ja auch in meinem Herzen so. Ich muss Bestätigung kriegen und wenn man mich nicht bestätigt, dann mache ich es nicht mehr. Sage ich, du, jetzt habe ich mich so bemüht und ich werde nicht akzeptiert. Es kann in der Gemeinde genauso sein. Du tust was Gutes und die legen es dir schlecht aus, kriegst keine Wertschätzung, dann mache ich nichts mehr.
Ich hab so was Trauriges mal gesehen in der Gemeinde. Da war ein Kind mit so einer kleinen Spielkonsole, hat so ein Computerspiel gespielt.
Ja.
Und ich habe da von außen drauf geguckt und sah nur, wie alles blinkt und blitzt. Und konntest von außen gar nicht verstehen, was da passiert. Die Industrie hat das so geschafft, die sagt dem bestätigten Kind immer, du bist gut, du hast was Gutes gemacht. Und dann irgendwo blink, blink, blinkt irgendwas auf. Und das haben die aber mittlerweile so pervertiert, weil das Kind natürlich das irgendwann merkt, dass es immer größer und bunter wird, aber es ist immer das Gleiche. Es sind immer nur welche Lichtblitze, die da fliegen. Aber das Resultat ist, dass das Kind sich sagt, ah, ich bin gut da drin. Also es braucht diese Bestätigung, dass es gut ist.
Ja. Jetzt haben wir Babel, also B, A, B, jetzt kommt E. Und E steht für Eigengesetzlichkeit.
Eigengesetzlichkeit?
Ja. Mhm. Warum? Sie haben gesagt, wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wenn du ein bisschen vorher liest, im Kapitel 9, Vers 1, sagt Gott zu Noah, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das war ein Gebot. Mhm. Verteilt euch. Ihr braucht eine biologische Distanz. Und was machen sie? Das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Also Eigengesetzlichkeit. Sonst wären wir zerstreut. Wir wollen nicht verstreut sein. Wir bleiben auf einem Haufen, machen einen riesen Turm und das Thema Stadt und Turm ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Mhm. Also Eigengesetzlichkeit, man könnte auch sagen Ungehorsam. Ich richte meine eigenen Gesetze auf.
Mhm. Genau, nicht die Ordnung Gottes, sondern meine
eigenen. Ganz richtig. Und das L steht für Lieblosigkeit. Mhm. In dem Sinne, dass sie gesagt haben, wer weiß, ob das stimmt, was der Gott des Himmels gesagt hat. Denn Gott hat ja einen Bogen in die Wolken gesetzt. Ich werde nie mehr wieder die Flut schicken. Sie zweifeln daran. Mhm. Bauen einen Turm, Selbsterlösung und Vertrauen nicht. Und Lieblosigkeit ist eigentlich Zweifel und Misstrauen.
Mhm. Man projiziert seinen eigenen Charakter auf Gott.
Genau.
Also Gott ist vielleicht ist er sich doch nicht treu. Vielleicht hat er was gesagt, aber hält sich nicht dran.
Ja. Und jetzt siehst du diesen Geist Babylons. Und du merkst, dass dieser Geist Babylons schon bei Luzifer im Himmel begonnen hat. Mhm. Ruhm, Ehrsucht, Ungehorsam, Eigengesetzlichkeit, Misstrauen, Zweifel, Selbsterlösung. Genau das Babel-Thema. Du siehst das dann auch wieder im historischen Babylon. Mhm. Denn als der König von Babylon sich ergeht und sich anbeten lässt, eine Statue machen lässt und sich anbeten lässt, und dann ist er Menschenvergottung.
Nebukadnezar.
Ganz richtig. Ja. Oder Ruhm und Ehrsucht, das ist die große Babel, die ich gebaut habe zu meinem Ruhm, Daniel, kannst du es nachlesen. Mhm. Oder er gibt seine eigenen Gebote heraus, nicht? und misstraut dem Schöpfer. Da hast du den Geist Babylons wieder. Und dann ist interessant, wenn du das weiter verfolgst, dann schreibt Petrus seinen Brief, im zweiten Petrusbrief, schreibt er seinen Brief aus Babylon.
Interessant, ne? Obwohl er war nie in Babylon.
Der war nie in Babylon. Das historische Babylon hat es nicht mehr gegeben. Aber er sieht diesen Geist Babylons wieder in Rom.
Er war in Rom gefangen.
Ja. Nämlich Bedeutsamkeit. Die römischen Kaiser haben sich als Götter verehren lassen. Ja? Selbsterlösung, Ruhm und Ehrsucht, diese Prunkbauten in Rom und so weiter. Also der römische Kaiser Konstantin, eigene Gesetzlichkeiten, verändert den Sonntag, also macht den Sonntag zum Ruhetag und so weiter. Und dasselbe findest du dann wieder, wenn du weiterziehst, die römische Kirche, die aus dem Ganzen entsteht, die wieder genau dasselbe Element hat. Menschenvergottung. Du musst vor dem Papst niederknien, Selbsterlösung, Ruhm und Ehrsucht, Ungehorsam, Eigengesetzlichkeit, die Gebote werden geändert. Also du siehst den Geist Babylons durchgezogen. Aber ich gehe jetzt noch einmal zurück zu meinem eigenen Thema. Ich merke, Babylon, das ist auch in meinem Herzen. Und ich bin gefangen. Und es wäre zu wenig, wenn wir Babylon nur als den Papst sehen oder was, sondern ich muss Babylon sozusagen als Pyramide sehen. Babylon im weitesten Sinne, das ist das Heidentum, die sündigen Menschen. Babylon im engeren Sinne, das sind dann das abgefallene Christentum und dann das Papsttum. Das kann man schon als Babylon auch bezeichnen. Aber jetzt geht es einmal um mich. Und ich komme zu Menschen und ich merke, sie wollen gerne anders sein, können es aber nicht. Sie bemühen sich und sie schaffen es nicht. Ja, und dann kommt dieses Wort, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Römer Kapitel 7. Oder die Ausrede dann, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber das ist eine Ausrede. Das Zitat, das Jesus gegeben hat, ist keine Ausrede. Jesus sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wenn du auf den Geist baust, schaffst du es, wenn du aufs Fleisch baust, nicht. Das ist es. Das heißt also, wir kommen jetzt zu Menschen, aber zuerst müssen wir ihnen die erste Engelsbotschaft bringen, damit sie Gott in seiner Freiheit, Liebe und Ordnung richtig erkennen. Dann werden sie sich als Gefangene in Babylon erkennen und merken, ich bin da in einer Gefangenschaft drinnen.
Das ist interessant, ja.
Ja, ich kann nicht raus. Ja. Ich bemühe mich, aber es geht nicht. Und deshalb brauchen wir einen Erlöser.
Das ist so wahr, das war immer das Gleiche. Bei Luzifer angefangen, im alten Babylon, im neubabylonischen Reich, in Rom, im Papsttum.
Immer dasselbe.
Und in uns selbst genau das Gleiche.
Ja.
Und es war ja auch so die Reihenfolge. Ne? Zuerst haben wir Gott irgendwo kennengelernt, haben ihn als Schöpfer angenommen, haben sein Wesen erkannt und haben dann gesagt, ich bin elender Mensch, also ich bin Babylon. Also in mir drin ist nicht diese Ordnung, in mir drin ist nicht dieser Frieden. In mir drin ist Selbsterhöhung und all diese Dinge.
Und wir müssen, und der nächste Schritt zur Besserung ist der, dass wir das einmal anerkennen. Weißt du, wenn Leute sagen, ich bin eh frei, ich kann eh machen, was ich will. Ja, diese Freiheit ist eine, wie soll ich sagen, relative Freiheit. Der sagt zu mir, was, du darfst keinen Alkohol trinken? Ich sage, ich brauche keinen Alkohol mehr. Ah, ich bin frei, ich kann trinken, was ich will. Ja, kann er. Aber dann hat er nicht mehr die Freiheit aufzuhören. Ja. Ja, dann hat so er diese Sucht. Dieses Gefangensein ist ja eine Sucht, in der er drinnen ist. Und da gibt es ja nicht nur diese Süchte, die bekannten Süchte wie Alkohol, Nikotin, Koffein und so weiter, Sucht, sondern es gibt auch die Klatschsucht und die Eifersucht und die Habsucht und was auch immer das für Süchte sind, in der wir drinnen stehen.
Ja. Das sind alles Dinge, die uns gefangen nehmen. Ja, also die unser Herz einschränken, unser Leben einschränken.
Dass unsere Kinder in dieser Gefangenschaft sind. Und wenn wir ihnen sagen, jetzt, du musst brav sein, ja, das geht ja gar nicht. Der bemüht sich und der schafft es nicht. Irgendwann einmal zerbricht er.
Und das ist ja eigentlich brutal, ne? Diese Sünde im Herzen, was sie macht. Also sie setzt uns gefangen und sorgt dafür, dass wir uns gerne selbst zerstören. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Süchte denke, die du beschrieben hast, Alkoholismus oder auch Zigarettenkonsum. Ich weiß irgendwann, es ist falsch, aber es nimmt mich gefangen. Und ich mache es trotzdem. Ich rauche dann immer mehr. Und obwohl ich weiß, mir fällt der Sport schwer. Ich kann kaum noch atmen. Es passieren komische Dinge in meinem Leben. Und trotzdem macht man weiter. Und man weiß, es ist falsch, aber man hört trotzdem nicht auf. Ja. Man findet da Gefallen dran irgendwie.
Das geht bis in die Sexsucht hinein, wo die Menschen ihre Ehe zerbrechen. Sie wissen ganz genau, dass sie damit die Ehe zerbrechen. Mhm. Oder ja, dass man einen Seitensprung und so weiter. Da möchte man aufhören, es geht oft nicht. Mhm. Das ist tatsächlich eine Gefangenschaft.
Ja, es sind so viele Bereiche, das ist interessant. Das ist alles so ein bisschen, dass du das unter dem Namen Babylon sozusagen so zusammenfasst. Dass das, was so eine Art Systemordnung gegen Gottes Ordnung in mir selbst drin, baut sich selbst auf und möchte die komplette Herrschaft über mich.
Und somit wird auch dieses Bild, was uns in der Bibel gezeichnet wird, wie das Israelvolk in die Gefangenschaft nach Babylon gekommen ist, auch ein Bild dafür. Denn diese Leute in Babylon haben ja nicht das Gefühl gehabt, dass sie gefangen sind. Sie waren ja nicht in Gitterstäbe gefangen, sondern sie durften in Babylon kaufen und verkaufen und herumgehen und machen, was sie wollten. Sie durften nur nicht nach Hause, nach Jerusalem. Und genauso ist es auch heute. Die Leute, wenn du ihnen sagst, du bist gefangen, die werden sagen, ich habe gar nicht das Gefühl. Ne? Vielleicht einige, die wirklich merken schon, ich möchte, aber ich kann nicht. Aber der, der den ersten Engel verstanden hat, wird merken, dass er, obwohl er berufen ist zur Freiheit, Ordnung und Liebe, sie nicht zusammenbringt.
Ja, das ist wirklich teuflisch. Ne? Du bist frei, du darfst tun, was du willst, du darfst nur nicht ins gelobte Land.
Genau so ist es.
Ja. Das ist ein teuflischer Gedanke, weil das gelobte Land ist die einzige Möglichkeit für uns, das ewige Leben zu haben.
Ja.
Das ist wirklich teuflisch. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz auf den Text hier in der zweiten Engelsbotschaft rein. Das heißt ja, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Das heißt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Können wir vielleicht ganz kurz noch darüber reden, was das ist, dieser Glutwein der Unzucht Babylons, den sie den Völkern gegeben hat?
Naja, man kann also auf alle Fälle dieses Bild jetzt für sich in Anspruch nehmen und sagen, wenn wir mit Leuten reden, die in Babylon sind, die sind betrunken. Ein Betrunkener, der ist nicht nüchtern. Sag einem Betrunkenen, er soll das und das machen, der wird das nicht verstehen. Wir müssen zuerst einmal nüchtern werden, um unseren Zustand wirklich zu erkennen, in dem wir sind. Denn wir sind oft so berauscht in verschiedenen Elementen, ob das Lust ist oder was auch immer für den Rausch hier steht, sind wir nicht frei, wirklich unseren Zustand zu erkennen. Und trunken, muss man sagen, ist eigentlich die ganze Welt geworden. Das heißt also, wir sind alle Sünder und Mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, sagt der Paulus. Wir sind alle in dieser Gefangenschaft. Und auch unsere adventistischen Kinder, wir müssen in der Erziehung verstehen, wir haben es mit Heiden zu tun, die Erlösung brauchen. Und deshalb ist der zweite Engel jetzt so wichtig, denn jetzt geht es um die Erlösung. Es geht jetzt darum, wie komme ich aus Babylon heraus, wie komme ich aus diesem Gefangenschaft heraus.
Ja? Ich denke, vielleicht ein Gedanke dazu, zu dieser Idee von dem babylonischen Wein. Wir wissen ja, dass Ellen White darüber schreibt und sie legt es prophetisch aus und sagt, das sind so die Lehren von Babylon, die die Völker trunken machen, so die geistlichen Lehren. Und ich glaube tatsächlich, wir alle, wir haben schon ganz schön viel von so geistlichen Lehren dieser Welt oder der falschen Religion auch bei uns aufgenommen. Was bei uns in unserem Leben dazu führt, dass auch wir manchmal komische Dinge machen. Manchmal ist unser Gottesbild von Babylon geprägt. Also manchmal denken wir, Gott muss jetzt furchtbar zornig auf mich sein, der wird mir bestimmt gleich einen Blitz schicken. Und ich sehe nicht, dass Gott eigentlich vollkommene Liebe ist. Also nicht nur, wie du im letzten Vortrag, glaube ich, gesagt hast, er hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe in Person. Und die Lehre Babylons verursacht manchmal in meinem Herzen, dass ich das selbst nicht glaube. Ich sage, Gott müsste doch eigentlich, so böse wie ich bin, müsste er mich doch eigentlich abgrundtief hassen. Genau. Ich bin dafür verantwortlich, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Der muss mich doch hassen. Und das ist so babylonischer Wein. Ja. Und das verursacht ganz viel auch in meinem Verhalten. Also wie ich auch Gott gegenüber umgehe, wie ich mich verhalte gegen ihn. Das glaube ich, also es gibt, glaube ich, so viele babylonische Lehre auch, wenn wir das sehen, so ein bisschen das Tier, das beschrieben wird als Babylon, auch mit diesem Leopardenkörper und so. Also griechische Philosophie ist da ganz viel drin, die auch wir ausleben, so denken wir. Ich glaube, da kommt so viel rein. Und ich glaube, da ist so viel, von dem wir frei gemacht werden müssen.
Das ist in gewisser Weise auch eine Gefangenschaft. Ja, weißt du, wir sind dann gefangen in unseren Gedanken, in unseren Lehren, in unseren Philosophien und sind gar nicht frei, etwas anderes zu denken. Das ist genauso, gehört alles zu dem Geist Babylons dazu.
Wo mir das ganz besonders auffällt, ist zum Beispiel bei der Lehre um die Evolution. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, über Kreation, Evolution, ganz kurz angeschnitten. Das ist so ein Ding, das kann kein Mensch kann dir wirklich erklären, wie das funktioniert, diese Evolutionstheorie. Ja. Aber viele glauben es einfach. Es wurde ihnen irgendwann mal eingetrichtert und es ist da, man, das ist doch so oder das ist nicht so. Ich glaube ja. Das.
Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Evolutionstheorie ist eigentlich ein totaler Angriff auf das Kreuz Jesu Christi. Denn das ist jetzt die Botschaft des zweiten Engels, das Kreuz Jesu Christi, aus Babylon auszugehen. Das werden wir jetzt dann anschauen. Aber inwiefern ist hier ein Angriff gegen das Kreuz? Ganz einfach. Wenn es keinen Adam und Eva gegeben hat, weil das ja eine Symbolik oder ein Märchen ist oder was auch immer, dann gab es keinen Sündenfall. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hat, dann gibt es auch keine Sünde. Wenn es keine Sünde gibt, bist du auch nicht verloren. Und wenn du nicht verloren bist, brauchst du keine Rettung. Und jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen, nämlich die Rettung aus Babylon ist das Kreuz Jesu Christi, die Befreiung aus Babylon. Und die Evolutionstheorie ist ein totaler Angriff auf das Kreuz.
Ist ja, also wenn man das jetzt versteht, wenn ich also merke, wenn ich in einem Zustand bin, dass ich merke, ich bin gefangen in dieser Welt, das sind Dinge, die mir vielleicht glaubhaft gemacht worden sind, die aber einfach nicht wahr sind. Und ich erkenne dann eine Lüge. Jetzt weiß ich ja, ich werde rausgerufen in Offenbarung 18. Ja. Da ruft der Engel, kommt heraus aus ihr mein Volk. Ja. Also verlasst Babylon.
Aber das kann er nur sagen, wenn wir vorher verstanden haben, dass Babylon gefallen ist. Das kann er nur vorher. Und das kannst du auch wieder ganz toll illustrieren. Israel war in Babylon gefangen. Nebukadnezar und dann Belsatzar in seiner Hochmut, ich bin der König von Babylon, ich künde dir ewig Ruhm. Und in der Nacht kommt der Erlöser. Er nennt den Chores oder Kyros seinen Gesalbten, seinen Hirten. Und das Wort Gesalbter und Hirte erinnert uns sehr an Jesus.
Absolut, ja.
So, und wie hat Chores Babylon erobert? Das war ja ganz interessant. Er hat in der Nacht den Euphrat umgeleitet. Und Babylon war eine uneinnehmbare Stadt. Dicke Mauern, wo zwei Fuhrwerke oben nebeneinander fahren konnten. Uneinnehmbar. Sie sind in der Nacht in dem trockenen Euphratfluss hinein in die Stadt. Und Babylon wurde erobert ohne Kampf, ohne großen Aufwand. Er hat den Euphrat umgeleitet. Und dann war er der Herrscher, Chores. Und die Leute sind nächsten Tag aufgestanden in Babylon, es hat sich nichts geändert. Es war alles gleich. Sie haben gekauft und verkauft, nur es war eine andere Regierung. Es war jetzt Chores an der Regierung.
Ein Symbol für Christus.
Ja, und das ist jetzt ein wunderschönes Bild für die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir aus Babylon ausgehen, aber vorher nicht. Und jetzt schauen wir uns die Erlösung ein bisschen an.
Das wollte ich gerade fragen.
Denn der Engel sagt ja, Babylon ist gefallen. Das kann zwei Aspekte halten. Das eine ist, Babylon ist abgefallen, und zwar so abgefallen, dass es also ja, nur mehr eine Errettung gibt, mehr nicht. Also du kannst also aus Babylon nichts mehr machen. Behausung der Teufel, Offenbarung Kapitel 18, ja. Nicht? Also so tief gefallen. Aber es bedeutet auch, Babylon ist gefallen. Das heißt, da ist die Macht Babylons zerbrochen. Und da gibt es eine sehr schöne Symbolik, nämlich die Symbolik, die damals bei Adam und Eva schon gegeben wurde, als die erste Sünde geschehen ist. Adam und Eva haben gesündigt und Gott spricht mit Adam und Eva und dann sagt er zu ihnen, er gibt ihnen das erste Evangelium, im 1. Mose 3, Vers 15. Und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und jetzt sagt der Weib, die Frau wird einen Nachkommen bekommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihn aber in demselben Augenblick in die Ferse stechen. Das ist dieses Evangelium. Die Schlange ist ein Symbol für Babylon, für Satan, für die Sünde, die uns gefangen hält. Und zwar so gefangen hält, dass wir nicht anderes mehr als auf unseren Tod warten können. Und die Israeliten hatten das einmal ganz praktisch erlebt. Im 4. Buch Mose heißt es, dass Israel mit Giftschlangen gebissen worden ist. Und dann haben sie gejammert und dann haben sie gesagt, lieber Gott, hilf uns. Und dann hat Gott dem Mose gesagt, 4. Mose 21 haben wir das, mach eine eherne Schlange, heb sie hoch auf im Lager und alle, die glaubend auf diese Schlange schauen, werden gesund. Und da hat es zwei Gruppen von Menschen gegeben. Die einen gesagt haben, das kann nicht sein, nur da glaubend hinaufschauen, das ist zu wenig, ich muss ja was tun. Ich renne dreimal ums Zelt, ich saug mir das Blut raus, also was auch immer, ich muss was tun. Nein, nur glauben, das ist zu wenig, die sind gestorben. Derjenige, der gesagt hat, okay, Gott hat es gesagt, der glaubende Blick, er rettet mich, ist von Stund an gerettet worden. Ja, was heißt das? Und jetzt kommt was ganz Interessantes, Johannes Kapitel 3. Um das Thema Babylon ist gefallen, so richtig zu verstehen, müssen wir Jesus und sein Opfer verstehen. Johannes 3, da geht es um die Neugeburt. Und ich bin davon überzeugt, dass der zweite Engel uns die Neugeburt erklärt. Nämlich, wie komme ich aus Babylon heraus, aus diesem Sündenpfuhl? Und er sagt es zum hohen Theologen und sagt, du musst neu geboren werden, sonst kommst du nicht ins Reich Gottes, es geht nicht anders. Und sagt er, wie geht denn das? Er sagt, du müsstest das ja eigentlich wissen. Und dann sagt er, schau, Vers 14, wie Mose, und das wird sehr wenig besprochen, dieses Thema, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und mit dem habe ich immer ein großes Problem gehabt. Denn womit vergleicht sich hier Jesus? Mit der Schlange.
Ja.
Das passt doch nicht. Jesus war ja der reine, sündlose. Und jetzt auf einmal vergleicht er sich mit der Schlange.
Wäre es ein Lamm, würden wir alle sagen, natürlich.
Ja, aber Schlange? Was ist
Schlange?
Ja, das kann nur deshalb sein, weil im Garten Gethsemane etwas passiert ist. Jesus hat Blut geschwitzt. Er hat gerungen. Und hat gesagt, Vater, gibt es eine Möglichkeit, um den Ronny und den Raimund anders zu erlösen, als das, was wir besprochen haben? Na, sagt er, es gibt keinen. Du musst den Kelch trinken. Und dann hat er sich durchgerungen und was hat er da getrunken? Er hat meine Sünde auf sich genommen, deine Sünde auf sich genommen, unser aller Sünde auf sich genommen. Obwohl er nie gesündigt hatte, wurde er zum Sünder aller Sünder.
Er nahm die Sünde auf sich.
Genau.
An dem Kreuz die Sünde der ganzen
53,
Welt.
Er lud auf sich und ja. Er wurde zur Sünde gemacht. Das heißt also, wenn ich jetzt aufs Kreuz schaue, dann sehe ich was? Der Israelit im Alten Testament sah seine Schlange. Die ist da oben und die ist tot. Und das musste er glauben. Und genau dasselbe muss ich glauben. Was muss ich glauben? Ich muss glauben, dass Jesus meinen Tod gestorben ist. Dass am Kreuz eigentlich ich hänge. Und das Evangelium heißt, Jesus starb meinen Tod. Oder ich bin mit ihm gestorben. Römer Kapitel 6. Wir wissen, wir glauben, dass wir mit Christus gestorben sind. Und wenn wir das ernst nehmen, dann sind wir frei von Babylon. Denn jetzt muss man sich vorstellen, dieses babylonische Gefangenschaftselement ist im Römerbrief, im 7. Kapitel wird es verglichen mit einem Ehebund. Schau mal, es ist interessant, dass das mit einem Ehebund verglichen wird. Und er sagt, ihr Lieben, wenn ihr das Römer 7 wirklich versteht, dann habt ihr die Erlösung verstanden. Und er sagt, Vers 2 schon, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, dann ist sie los vom Gesetz. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange ihr Mann lebt, das geht nicht, weil sie eine Ehebrecherin sein wird. Wenn aber das ist nur der Tod, macht dieses Ehebündnis frei. Und so erklärt er uns dann, Vers 4, dass wir auch erst dann frei sind von der Gefangenschaft der Sünde durch den Tod, und zwar durch den Leib Christi. Das heißt also, das ist eine gewaltige Botschaft, wir sind gefangen und wir kommen aus der Gefangenschaft nicht raus. Der Tod ist der einzige Ausweg. Das ist wie bei der Ehe. Die Ehe gilt so lange, bis der Tod euch scheidet. So, jetzt bin ich sozusagen mit der Sünde verheiratet. Das ist diese Gefangenschaft, dieses Bündnis, das ich durch Adam eingegangen bin. Und jetzt kann ich nicht raus aus der Sünde. Und wenn ich noch zu gern zu Jesus kommen möchte, Und dann lacht die Sünde nur und Satan sagt, geh nur, wir sind verheiratet, wir kehren zusammen. Es muss einer sterben. Und die Bibel sagt uns, dass wir mit Christus gestorben sind. Und somit sind wir frei von diesem Bündnis und wir können aus Babylon ausgehen. Mhm. Aber das geht nur durch den Glauben. Was muss ich glauben? Ich muss glauben, Römer 6, Vers 11, haltet euch dafür. Und dafür halten heißt, glaubt das. Glaubt das. Was sollst du glauben? Dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Mhm. Babylon ist gefallen. Erinnere dich an diesen Text Johannes 12, wo er gesagt hat, wenn ich ans Kreuz erhoben werde, dann wird der Fürst dieser Welt gerichtet werden. Babylon ist gefallen. Vor 2000 Jahren am Kreuz hat Jesus uns freigemacht von Babylon. Ist das nicht die frohe Botschaft?
Das ist die frohe Botschaft vom Sieg. Ne?
Das ist die frohe Botschaft vom Sieg. Er hat für uns gesiegt. Und in seinem Namen werden auch wir siegen können. Und das werden wir dann in der dritten Engelsbotschaft genauer anschauen, wie wir dann dieses Leben in Freiheit eigentlich leben können.
Das ist schön, genau. Das ist die Botschaft, die Welt heute braucht.
Ja.
Dass sie von der Gefangenschaft in die Freiheit kommen
kann. Dass die Menschen verstehen lernen, ihr seid zwar in der Gefangenschaft, aber seit 2000 Jahren ist das Gefängnis offen. Und das Problem ist jetzt das. Kores hat dann, nachdem er die Babylonier eingenommen hatte, Israel gesagt, jetzt dürft ihr nach Hause gehen, ihr dürft den Tempel bauen, ihr seid frei. Das Traurige war, dass die wenigsten nach Hause gegangen sind.
Zur Zeit von Nehemia und Esra.
Ja. Die und wenigsten Zerubabel. Sind nach Hause gegangen. Ja, wir haben uns da so wohl, wir fühlen uns da so wohl, wir haben alles. Und das ist das Problem heute. Viele wissen gar nicht, dass ihr Gefängnis offen ist. Sie glauben es nicht. Und so bleiben sie im Gefängnis drinnen.
Und der Teufel versucht es irgendwie süß zu machen, das Gefängnis, und sagt, der Weg, den ihr gehen wollt, nach Hause, den könnt ihr eh nicht gehen. Es ist viel zu weit durch die Wüste, ist doch
und
verrückt, kommt ihr nie an.
Möglichkeiten über Möglichkeiten, uns zu entmutigen. Ihr seid Sünder, ihr bleibt Sünder. Ja, Moment, wozu ist denn Jesus gestorben? Er hat uns frei gemacht. Wir sind frei, nur glauben wir es nicht. Und wenn wir das aber glauben, dann können wir der Sünde sagen, ich bin tot. Geh weg von mir. Ich bin frei. Und ich lebe diese Freiheit, weil Glauben heißt, damit rechnen. Was Gott sagt, ist richtig.
Ja. Das anzunehmen, genau. Und dem auch zu folgen, also Christus nachzufolgen. Und er ist diesen Weg ja auch vorgegangen ins gelobte Land. Er geht vor und er holt uns, damit wir bei ihm sind.
Ihm vertrauen. Wie haben wir gesagt, Glauben heißt für wahr halten. Dann völlig vertrauen, hingeben. Und dann gehorchen.
Handeln.
Ja. Das heißt also, wenn Gott sagt, geh raus aus Babylon, dann sag nicht, nein, ich kann nicht. Es ist ja offen.
Und das Seltsame ist ja, wenn wir an die Israeliten in Babylon denken, die da in Gefangenschaft waren, es ist ja nicht so, dass die da irgendwie wirklich im Gefängnis saßen, sondern sie haben sich ihr Leben danach eingerichtet.
Genau.
Sie haben da ihre Geschäfte gehabt, sie haben da mittlerweile ihre Freunde gehabt, sie haben ihre Felder bestellt. Also sie haben sich irgendwie ein Leben, sie haben sich arrangiert mit Babylon. Okay, es war nicht ihr Land, sie waren in Gefangenschaft, aber das haben sie so ein bisschen vergessen, haben sie ausgeblendet und haben sich arrangiert mit dem, wie es war. Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr, in der wir heute ausstehen.
Natürlich.
Wir arrangieren uns mit unserer Gefangenschaft. Wir wissen, wir sind Gefangene im Tod, wir sind Gefangene in der Sünde, aber ich mache halt das Beste draus. Ja.
Wir haben uns gut eingerichtet in unserem Gefängnis. Wir haben ein paar Vorhänge aufgehängt und wir haben uns da ein bisschen hergerichtet, damit man es aushalten kann. So, und jetzt hast du recht, wir haben uns arrangiert und jetzt können wir mit dieser Freiheit, die uns Christus anbietet, eigentlich gar nicht viel anfangen. Was soll ich da draußen in dieser Freiheit? Ja? Das ist eigentlich ganz, und darum sagt die Bibel eben, du bist noch ganz betrunken und es ist wichtig, dass wir nüchtern sind. Und wachsam sind und in dieser Nüchternheit dann diese Freiheit in Anspruch nehmen und die Gefängnistür ist ja offen, nur müssen wir rausgehen, gehorsam sein, gehen. Und dann geht's. Aber wir müssen das einmal glauben. Was muss ich glauben? Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben, ich bin mit Christus auferstanden. Weißt du, das möchte ich immer so, mache ich immer symbolisch so. Stell dir vor, dieses Blatt bist du oder bin ich. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt, sondern da steht schon einiges drauf. Die Bibel ist ein Symbol für Jesus, reines, heiliges Gotteswort. Im Garten Gethsemane, als Jesus gesagt hat, okay Vater, dann mach es, hat der Vater mich mit meiner Sünde und mit Jesus verbunden. Jesus wurde also jetzt zur Sünde gemacht für mich. Aber nicht nur dein Blatt, sondern mein Blatt und das von allen anderen Blättern konnte er. So, jetzt schlage ich den Nagel durch diese Bibel durch. Wo geht der Nagel noch durch? Durch mich. Mhm. Also ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann ziehe ich den Nagel raus, lege die Bibel ins Grab. Wo bin ich? Mit Christus begraben. Mhm. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Wo bin ich? Glaub's. Mhm. Mit Christus
auferstanden. Das ist so ein schönes Bild, dass du das also so darstellst. Das Schöne ist ja, also wenn wir da drin sind, dann sind wir Leib Jesu.
Richtig.
Aus seiner Gemeinde. Richtig. Und der Leib Jesu ist schon gestorben.
Richtig.
Macht uns frei vom Gericht.
Das heißt, meine Neugeburt ist vor 2000 Jahren passiert, am Kreuz, wird aber rechtlich wirksam heute, wenn ich es glaube. Und wenn du heute die Botschaft gehört hast, nimm es an, glaub und geh im Gehorsam aus dem Gefängnis.
Amen. Vielen Dank dir. Das war so eine wichtige Botschaft. Ich habe die zweite Engelsbotschaft noch nie so gehört. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen können. Und ich glaube, nicht nur ich habe Neues gelernt, ich glaube auch viele unserer Zuschauer. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Ich bin schon ganz gespannt, was uns in unserem nächsten Thema erwartet, wenn wir dann über die dritte Engelsbotschaft sprechen.
Das Leben in Freiheit.
Dann kommt das Leben in Freiheit. Danke dir. Also ich freue mich drauf. Ich lade unsere Zuschauer natürlich wieder ein. Seid dabei beim nächsten Mal, wenn wir über das Leben in Freiheit dann sprechen, die dritte Engelsbotschaft. Vielleicht kann ich ganz kurz die Zeit nutzen, einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr das vertiefen wollt, es gibt bei uns eine CD, eine MP3. Da sind diese Vorträge von dir über die dreifache Engelsbotschaft noch ein bisschen ausführlicher, ein bisschen länger drauf. Also wer möchte, kann sich die gerne bei uns im Shop ansehen. Da ist sie erhältlich. Ich weiß gar nicht, die hast du vor einer Weile schon aufgenommen und sehr ausführlich die Sachen drauf gemacht. Also vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, die Botschaft der drei Engel von Raimund Fuchs. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch und ich freue mich auf unser nächstes Thema.
Dankeschön. Okay.